Immer wieder Sachen, die uns die Freude verderben wollen. Zum Beispiel heute Morgen, der Beamer geht nicht. Das könnte ja einem die Freude verderben, aber das wollen wir nicht. Und danke Silas, hast du alles probiert, dass es klappt. Ja, wir sind in unserer Serie Shine Lifestyle und machen hier weiter in der Apostelgeschichte. Wir sind in der Apostelgeschichte 17. Wer eine Bibel oder ein Handy hat, am besten schlägt es auf. Dann können wir dort ein bisschen mitlesen und mitschauen, wo wir uns ein bisschen bewegen. Und es geht so in dieser Serie darum, unseren Lebensstil ein bisschen trainieren, dass der eben leuchtet, um uns herum leuchtet, das Licht lässt für die Menschen um uns herum. Und was ist denn das Ziel von diesem Leuchten? Aus meiner Sicht ist das Ziel, dass der wunderbare Gott, wo wir mit ihm dürfen, unterwegs sein, wo wir an ihn glauben, dass der sichtbar wird durch unser Handeln, durch unser Reden, durch unser Sein in unserem Umfeld und gegenüber den Menschen, wo wir mitten unterwegs sind. Unsere Reise geht in die Apostelgeschichte. Und dort hat es eben sehr viele spannende Beispiele von Menschen, die so einen Lebensstil gelebt haben. Und heute eben geht es um Paulus. Der Paulus, der auf Athen kommt. Und ich möchte euch in die Geschichte mitnehmen. Ich werde das nicht vorlesen, weil es ist ein ziemlich langer Text. Und werde es so ein bisschen versuchen, komprimiert weiterzugeben. Der Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Und die führt ihn auf Griechenland. Er hat vorher den Ruf gehabt, ja eigentlich, wenn ihr nicht, vielleicht kennt ihr das oder habt das schon gehört, dass er den Ruf nach Mazedonien gehabt hat. Er soll dort rüberkommen. Und dann hat ihm aber der Geist Gottes den Weg verwehrt. Und so ist er eigentlich auf Griechenland gegangen und dort unterwegs gewesen. Er war mit dem Silas unterwegs gewesen, also nicht mit unserem Silas, aber er war auch so ein toller Mann gewesen wie der Silas. Und mit dem Timotheus, da haben wir keinen da heute. Mit diesen zwei war er unterwegs gewesen, dort in Thessalonik. Nachher sind sie von Thessalonik auf Beröa gegangen. Und es war eigentlich spannend gewesen, sobald sie so in der Stadt war, der Paulus ist immer ähnlich vorgegangen, ist zuerst in die Synagoge gegangen und hat dort von Jesus erzählt. Und in Thessalonik hat es auch schnell mal ein bisschen Aufruhr gegeben. Gewisse haben das toll gefunden, andere haben es nicht so toll gefunden. Und es hat schnell, wie soll ich sagen, ja, er ist unter Druck gekommen, unter diesen Leuten. Und dort ist er von Thessalonik nachher schnell weiter auf Beröa. Dort war es eigentlich ähnlich gewesen. Nach einer Zeit, als er dort war, musste er auch wieder weitergehen. Und er ist weitergegangen nach Athen. Er hatte zwei, drei Begleiter gehabt, wahrscheinlich von den Freunden, die er hatte. Aber der Silas und der Timotheus, die sind nicht mitgekommen. Die sind zurückgeblieben. Und so ist nachher der Apostel Paulus allein in dieser Stadt in Athen, in dieser, ja, sagen wir, berühmte Stadt. Und auch dazumal war die sehr berühmt gewesen. Das antike Griechenland. Es ist zwar nicht mehr die Stadt, es war nicht mehr auf dieser Höhe gewesen, wie vielleicht vorher. Aber es war eine Stadt gewesen von Tradition. Und sie war prägt von den grossen Philosophen, von Sokrates, von Plato, Aristoteles, so die grossen Namen. Die haben noch gehallt in dieser Stadt. Die waren sehr bekannt gewesen. Und zu der Zeit von Paulus hat Athen eigentlich noch so gelebt von dieser Vergangenheit, von diesen Grössen. Und sie war vielleicht nicht mehr so eine wichtige Stadt gewesen, aber sie war immer noch so die Stadt der Intellektuellen gewesen. Auch im ganzen Römischen Reich. Und was macht der Paulus, wenn er in die Stadt kommt als erstes? Der Paulus macht sich auf den Weg durch die Stadt. Er geht die Stadt anschauen, erkundet die Stadt, schaut, wie die aussieht, nimmt ein Auge voll von dieser Stadt. Er geht auch dort, natürlich zuerst in die Synagoge, trifft Juden. Und in dieser Synagoge hat es nicht nur Juden gehabt, dort hat es auch Griechen gehabt, die an Gott geglaubt haben. Dann geht der Paulus aber auch weiter, er geht auf den Marktplatz. Bei uns wäre das eben vielleicht Tegelweide oder der Graben. Und dort schwätzt der Paulus auch mit Kreti und Pleti, mit all diesen Menschen, die halt dort an ihm vorbeigehen. Und redet mit ihnen. Dort sind aber auch die Philosophen unterwegs, die Gelehrten von der Stadt. Und die kommen auch mit dem Paulus ins Gespräch. Und als sie so mit dem Paulus reden, merken sie, ja, der ist noch spannend, der hat uns etwas Neues zu erzählen. Und das hat die immer lustig gemacht. Neues Wissen, da sie gierig waren drauf. Und dann hat Paulus gesagt, komm doch mit, wir laden dich ein in Areopag. Und dort soll er dann erzählen von dem, was er glaubt. Und so kommt der Paulus zu dem Areopag. Der Areopag, das ist so, man kann sagen, ein Treffen von den Denker von dieser Stadt. Es war vielleicht nicht mehr so wichtig wie früher. Sie haben vor allem sich noch so ein bisschen um Wert diskutiert, Religion diskutiert. Sie haben vielleicht nicht mehr so Einfluss auf die Regierung. Das hat sich verändert. Und doch ist es noch ein wichtiger Ort, wo man sich eben Gedanken über das Leben macht. Heute Morgen wird der Fokus aber nicht dann primär auf die Rede legen, die Paulus dort hatte, auf dem Areopag. Die ist im Fall sehr spannend und ich würde es euch empfehlen, die zu lesen, weil ich finde, er macht das sensationell, wie er dort mit diesen Leuten redet, wie er das angeht, wie er das Evangelium erklärt. Leset das durch, das ist wirklich sackstark. Aber das Augenmerk möchte ich auf etwas anderes legen heute Morgen. Und das sehen wir dann noch. Der Paulus, von ihm wollen wir ja lernen, was für einen Lebensstil er hatte. Und einen Lebensstil, der eben leuchtet. Und ich möchte die Geschichte anschauen in vier Schritten, wie er vorgegangen ist. Und der erste Schritt war, der Paulus hat sich ein Bild gemacht. Er ist durch die Stadt gelaufen, hat, man könnte sagen, eine Situationsanalyse gemacht. Oder er hat einfach wahrgenommen, was ist da? Mit offenen Augen durch die Stadt laufen und schauen, wo bin ich da? Was machen die Leute? Was macht die Stadt aus? Wie sieht die aus? Was ist speziell? Was kommt mir schräg rein? Was ist mir neu? Er geht also mit offenen Augen durch die Stadt. Das Zweite, er ist bereit, sich emotional berühren zu lassen. Er hat ein offenes inneres Ohr, dass das, was er sieht, auch mit ihm etwas machen kann. Und das Dritte ist, er schreitet zur Tat, er handelt. Und das Vierte ist, schlussendlich eben, er macht das Maul auf und redet. Oder haltet eine Rede zur rechten Zeit. Zum Ersten, sich ein Bild machen. Eigentlich ist ja der Paulus unterwegs. Sein Ziel wäre ja Mazedonien. Und jetzt nur durch die Umstände ist er eigentlich auf Athen gekommen. Er hat jetzt nicht geplant, zuallererst auf Athen zu gehen. Und ist jetzt aber doch allein dort. Und der Weg, sein Ziel, ist ihm versperrt, das er eigentlich hat. Aber der Paulus, er hockt jetzt nicht ins Hotel und lädt den Fernseher an und schaut ein paar Netflix-Serien oder so. Er nimmt auch nicht das Handy vor und tut den ganzen Tag irgendwie gamen. Er hockt auch nicht jetzt primär einfach ins Kaffee und tut den ganzen Tag ein cooles Buch oder Zeitung lesen. Nein, er macht sich auf in die Stadt. Er erkundet die Stadt. Er geht schauen, wo bin ich da? Was für Menschen sind da? Wer lebt da? Und wie leben die? Wie tickt die Stadt? Und er geht auch schauen, gibt es irgendetwas da, wo Gott schon erkennbar ist, wo ich Gott schon sehe, wo er am Wirken ist, wo ich vielleicht anknüpfen kann? Dann das Zweite, eben der Paulus hat ein offenes inneres Ohr. Er ist bereit, sich emotional zu berühren. Als sich der Paulus ein Bild von dieser Stadt macht, hat er eben das offene Herz, die offene Seele, wo bereit ist, sich bewegen zu lassen. Er ist bereit, Signal zu empfangen. Und er wird dort auch vollpackt. Der Paulus ist erschüttert, lesen wir hier. Sein Geist, wir lesen, ergrimmte. Oder er ist empört. Er ist wie tief bewegt worden von dem, was er erlebt. Das hat ihn nicht kalt gelassen. Und das ist um all die die Gebäude gegangen, die Tempel gegangen. Und ich weiss nicht, wer von euch ist schon mal in Griechenland gewesen? Das dürft ihr euch outen. Genau. Schön. Einige, das ist cool. Ich leider noch nicht. Ich hatte auch ein paar Bilder gehabt. Aber die ist ja voll, die Stadt von diesen Tempeln, von Statuen und Sachen. Und das ist ja das meiste irgendeinem Gott geweiht. Und das hat ihn beeindruckt. Das hat etwas gemacht mit ihm. Das hat ihn berührt. Und ich glaube, das, was ihn am stärksten berührt hat dort, ist, dass die Ehre, die Verehrung, die eigentlich Jesus, die eigentlich Gott würde gehören, all diesen Götzen oder Göttern geben wird. Die Ehre landet am falschen Ort. Und das hat ihn erschüttert. Und jetzt kommt der Paulus zum Handeln. Handeln ist angesagt, er macht etwas. Und er macht jetzt nicht einfach eine Reaktion aus der Emotion. Er ist zwar berührt und bewegt, aber er handelt trotzdem ganz bewusst, was er macht. Er geht, wie ich schon gesagt habe, zu den Juden in den Tempel. Dann geht er auf den Markt. Der Markt, das war das Zentrum vom öffentlichen Leben. Also dort sind die Leute vorbeigekommen, dort ist man einkaufen, dort hat man sich gesehen, da hat man hier ein Schwätzchen gemacht, dort ein Schwätzchen. Da hat man sich einfach getroffen, da ist die Stadt zusammengekommen, das war die Dreischeibe. Und auch dort ist der Paulus natürlich, das hat er gewusst, angegangen und hat mit diesen Leuten angefangen. Dort hat er auch auf die Gelehrten getroffen und die nennen sich hier Epikurer und Stoiker. Das waren so zwei Gruppen von Gelehrten. Und die Epikurer, das waren so ein bisschen mehr vielleicht Naturwissenschaftler, würde man heute sagen. Die haben versucht, die Elemente der Natur zu erforschen, zu ertasten, zu erfassen. Sie sind aber davon ausgegangen, dass die Welt einfach aus Zufall erschaffen worden ist. Und dass, wenn es Götter gibt, es gibt schon irgendwelche Götter, aber die eigentlich am Mensch gar nicht interessiert sind. Und wieso sollten sich denn die Menschen für die Götter interessieren? Also war ihr Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das kennen wir, das Sprichwort. Das ist so aus ihrem Maul gekommen. Und Stoiker, das waren ein bisschen andere Leute. Die haben das Gefühl, das Glück können sie mehr durch Kontrolle über das eigene Leben finden. Das Leiden im Leben, das Schwierige im Leben, das gehört dazu für sie. Und ihr Ziel war, eine gute Moral zu leben. Und in dem, dass ich mich kontrolliere und das mache durch alle Schwierigkeiten, finde ich mein höchstes Glück. Und falls ich das Glück nicht finde in dem Innen, ja, dann kann man sich ja eigentlich immer noch dem Leben ein Ende setzen, dann ist das Problem auch gelöst. Das war so ein bisschen ihre Haltung. Und so trifft Paulus auf die Denker und auf die Philosophen und redet mit ihnen. Und ich finde es spannend, der Paulus. Auf der einen Seite geht er zu den Juden, zu den Frommen, auf der anderen Seite zu den einfachen Leuten auf dem Markt, nimmt sich denen an, redet mit denen. Und dann hat er die Gelehrten, die Denker, die Intellektuellen und redet auch mit denen. Und da ist er sicher sehr begabt, dass er mit diesen verschiedensten Menschengruppen einfach in Kontakt kommt, mit ihnen kann reden. Wer würde den Paulus antreffen bei uns, wenn er zu uns käme? Wo wäre die Synagoge? Ich denke, der Hans-Jürgen hat das schon ein bisschen erwähnt am Anfang. Ich denke, das wären sicher die Kirchen. Dort, wo wir jeden Sonntag hingehen, die verschiedensten Kirchen, die Leute, die sich treffen, um Gottesdienst zu feiern, Menschen, die vielleicht am Rand der Kirche stehen, die sich gelegentlich mit Gott auseinandersetzen. Ich denke, das war wahrscheinlich der Ort der Synagoge. Und der Marktplatz, haben wir auch schon gehört, all die Zentren, Igelweid, unser Markt, der Bahnhof. Wahrscheinlich auch der Ausgang am Oben, wenn man sich trifft in den Beizen oder in einem Verein, wo man zusammenkommt, dort, wo man sich auch in der Freizeit trifft. Und der Areopag ist wahrscheinlich mehr, ich weiss auch nicht, die Unis gewesen. Die Kante, dort, wo man sich immer rühmt, wo der Einstein ja mal angegangen ist, der grosse Gelehrte. Oder vielleicht auch Webforen, wo schlaue Köpfe sich austauschen über gewisse Themen. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen der Areopag von heute. Wo der Paulus also bewegt worden ist, anfangen zu reden mit diesen Leuten, zur Tat geschritten ist, in Begegnung mit diesen Menschen gegangen, kommen wir zum vierten. Er tut das Maul auf. Eine gute Rede zur rechten Zeit. Durch das, dass der Paulus sich mit den Juden getroffen hat, auf dem Marktplatz war, überkommt er die Einladung, die einzigartige Einladung, auf den Areopag zu gehen. Und ich glaube, das bekommt nicht jeder dort, einfach dort können, Gott zu reden, dort in diesem Rat von den schlauen Köpfen. Und der Areopag, der ist eigentlich weltberühmt gewesen dort. Und wie ich schon gesagt habe, die Rede, die der Paulus dort haltet, die ist mega stark. Und ich glaube, etwas, was viele Christen falsch machen, was wir doch lernen können. Ich glaube, viele Christen, die denken, dass sie die Worte haben. Gott haben. Die Worte erfasst haben. Und dass sie jetzt den Auftrag haben, Sabine, darf ich dich schnell brauchen? So, komm, kannst du mal hier anstehen. Dass sie das Gefühl haben, das ist jetzt die Worte, oder? Wir haben das begriffen, wir haben es erfasst. Und jetzt gibt es Menschen, die das nicht haben. Und jetzt muss man zu diesen Menschen gehen und ihnen das bringen, damit die Menschen die Worte auch überkommen, erfassen können, sehen können. Und ich glaube, das ist so ein Denkmuster, das viele haben. Wir wissen es und wir müssen es den anderen bringen. Und Nein, nimm sie mal mit, kannst du bei dir behalten. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Genau. Und wenn man von diesem Denkmuster ausgeht, dann glaube ich, gibt es zwei Probleme, die man haben kann. Das eine Problem ist, dass man gar nichts sagt von dem, was man weiss und hat, von diesen Worten. Weil wir müssen dann zum anderen gehen und sagen, du hast es nicht, ich habe es und ich bringe es dir. Und das ist heute sehr unpopulär. Das machen wir nicht gern. Und ich glaube auch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass das nicht mehr so populär ist. Oder das andere ist, man macht es, aber dann ist die Gefahr, man ist schnell überheblich, man kommt schlecht an, man schreckt vielleicht die Leute ab und sie verschließen sich vielleicht noch mehr deren Wort gegenüber, als man das hätte wollen. Und sie wollen gar nicht mehr von diesem Christenzeug hören. Und der Paulus, er geht einen anderen Weg hier. Der Paulus geht davon aus, dass Gott grösser ist als sein Wissen über Gott. Der Paulus geht davon aus, dass sich Gott in dieser Kultur, in dieser Stadt, in diesen Menschen schon gezeigt hat. Bevor jemand an ihn glaubt, bevor jemand eine Entscheidung für Gott macht, dass Gott schon präsent ist, sozusagen als Vorbereitung, als eine Brücke zum Herz. Paulus geht davon aus, dass Gott Gedanken, Erlebnisse, Erkenntnis schenkt, damit der Mensch dort daran anknüpfen kann, wenn es darum geht, eine Beziehung mit Gott einzugehen oder sich auf das einzulassen. Und der Paulus macht sich also auf in dieser Stadt, um zu schauen, wo gibt es eben so Brückenköpfe zu den Herzen der Menschen? Wo kann ich anknüpfen? Wo ist Gott schon da? Und wo erkenne ich ihn schon? Damit ich anknüpfen kann. Das ist etwas, was der Paulus nicht zum ersten Mal macht. Vorher in der Apostelgeschichte 14, wo er in Lystra ist, macht er das auch. Er knüpft dort vor allem an der Natur an, wo Gott in der Natur zu entdecken ist. Und hier knüpft er nachher an dem unbekannten Gott an, dieser Statue oder dem Altar oder was auch immer das war, wo dem unbekannten Gott geweiht ist. Beim Paulus geht es also primär nicht darum, Jesus zu den Menschen zu tragen, sondern es geht darum, die Menschen darauf hinzuweisen, dass in ihrem Leben, in ihrer Kultur, in ihrem unmittelbaren Umfeld Gott schon da ist. Und jetzt müssen wir sie noch darauf hinweisen. Ihnen das noch aufzeigen. Und das ist eigentlich gar nicht so etwas Schwieriges. Weil Gott bereits da ist. Also man geht davon aus, das, was ich bringen will, ist schon dort. Und jetzt kann ich das ab Ihnen sagen, schau, es ist schon dort, in deinen Händen, das, was ich vorhin gebracht habe. Du musst es nicht noch suchen. Und dann können wir dort anknüpfen. Gott lebt bereits unter den Menschen. Auch wenn der Mensch nicht an Gott glaubt. Es geht also darum, die Sachen zu suchen, die für mein Gegenüber echt sind, die für mein Gegenüber schön sind, die für mein Gegenüber wahr sind. Und je nachdem können wir dort anknüpfen und sagen, jawohl, genau, so ist es. Und die Schöpfung ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Ich denke jetzt nicht, dass wir viele so Statuen haben am unbekannten Gott. Hier in Aarau, ich habe noch keine gesehen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten im Leben, wo wir Menschen einfach nur darauf hinweisen können. Das ist Gott. In meinem Quartier, jeder hat ja sein Gärtchen und ihr wisst ja, ich bin gerne im Gärtchen. Wir reden immer wieder ein bisschen über den Garten, was man da macht. Und das ist ja so einfach, dann wieder zu sagen, dass da Gott hinten dran steckt. Oder das Wetter, dass Gott hinten dran steckt. Oder was auch immer. Das sind so einfache Möglichkeiten, wo wir ganz simpel können, auf die Menschen, auf Gott hinweisen. Und ich finde es immer spannend, wie die Leute wieder reagieren aus dem raus. Bei dieser Rede im Areopag, das ist im Vers 22, macht der Paulus einen wunderbaren Start. Er sagt ihnen, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Schon nur das. Er sagt ihnen, leck, sind ihr schlecht und Götzendiener und ihr seid, weiss nicht was, kommt eh in die Hölle. Nicht so. Er sagt, ich habe gemerkt, ihr nehmt Götter ernst. Das ist ein wichtiges Thema und wenn man zu Athen ist, kommt man dem nicht dran vorbei. Denn als ich umherging, sah ich viele Altäre. Einer davon trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Das hätte er nur können, weil er vorher die Augen aufgetan hat. Weil er nicht so durch die Stadt gelaufen ist. Weil er nicht geistlich das Gefühl hatte, ich habe eine Message und die muss ich ihnen bringen und da kommt sie. Weil er zuerst mal gegangen ist, sich auf die Leute, auf die Stadt eingelassen hat, sensibel war, sich hat bewegen lassen. Und konnte sehen, was läuft in dieser Stadt. Und er hat eine Brücke zu ihren Herzen gefunden. Und der Paulus knüpft dort an. Und erzählt nachher über sein Wissen, über den Gott. Und er sagt nicht einfach eben plump, ihr seid einfach verloren und ihr braucht jetzt Jesus und er ist für eure Schuld gestorben. Darauf verstanden, ihr glaubt und ihr seid gerettet. Punkt. Der Paulus fängt in dieser Rede beim Schöpfer an. Bei der Schöpfung von Anfang an. Und er zieht über das ganze Universum, dass Gott das Leben geschaffen hat, dass Gott das Leben erhaltet. Also wenn Gott nicht da wäre, würde das Leben zusammenklappen, wie ein Ballon ohne Luft. Und dass Gott nachher, wo das Leben geschaffen hat und das Leben erhaltet, auch über die Leute, über die Welt herrscht. Und dass Gott schlussendlich der Vater ist von jedem Mensch auf dieser Welt. Und dass Gott am Schluss auch der Richter ist über die Welt. Und so macht der Paulus eine Reise und schlägt über die ganze Geschichte von dieser Welt. Und er zeigt, wie Gott mit dem Menschen unterwegs ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Menschen suchen. Sie suchen nicht einfach eine simple, einfache Antwort. Sie suchen den grossen Bogen. Sie wollen sich einbetten auch in die Geschichte von dieser Welt. Und es reicht nicht, wenn wir einfach eine einzige... Kein Problem. Mal, das ist eins, nein. Aber jetzt sind wir wieder da. Er schlägt den ganzen Bogen von der Geschichte und nennt nicht einfach eine Sache, die passiert ist dort vor 2000 Jahren an Ostern am Kreuz. Auch wenn das wichtig ist Und auch für unseren Glauben ganz etwas Zentrales ist, keine Frage. Aber es ist nicht das Einzige. Das ist eingebettet in eine ganze Geschichte. Und ich glaube, das interessiert Menschen auch heute noch. Und ich glaube, Menschen sind heute genauso offen für Gott. Und ich habe letzte Woche eine Sendung gehört, die habe ich mega spannend gefunden, von der Basler Zeitung Standpunkt, dem SRF. Ihr könnt das nachschauen, wenn ihr wollt. Und die heisst, was heisst da alt? Es ist so ein bisschen ums Alter gegangen. Und so ein bisschen, dass man heute eine grosse Bevölkerungsgruppe hat, die alt wird oder älter ist, pensioniert ist, viel Zeit haben, dass sich die Leute, die Gruppe vor allem jetzt auf Kreuzfahrten bewegt und reist und das Leben genießt, was ja nicht verboten ist. Aber, und das ist noch spannend zu sehen, dass eigentlich viele von diesen Leuten sich schlussendlich anfangen, unnütz zu fühlen, keinen Lebenssinn mehr haben. Und das Leben an sich so ein wie eine Einbahnstrasse ist. Man weiss, jetzt bin ich pensioniert, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr so wertgeachtet und unsere Gesellschaft ist sicher in der Tendenz, dass die älteren Leute weniger geachtet werden und die Jugend verherrlicht wird. Und dann wird man älter und sieht das Alter noch als eine Einbahnstrasse. Und dort war ein Philosoph und der glaubt nicht an Gott, der heisst Ludwig Hasler. Und dann habe ich spannend gefunden, was er gesagt hat. Er hat gesagt, früher haben die Leute noch eine horizontale Verknüpfung gehabt. Sie haben eine Beziehung zu Gott gehabt. Und das hat den Menschen einen Sinn gegeben, auch über das Leben raus. Das hat den Menschen geholfen, wenn es mir hier schlecht geht. Und wenn nicht alles richtig ist, irgendwann erlebe ich Gerechtigkeit. Bei meinem Vater, wenn ich in den Himmel komme. Und das ist verloren gegangen. Das haben die Menschen heute nicht mehr. Viele. Und dann habe ich so spannend gefunden, dass ein Philosoph, dass er so deutlich sagen kann, auch wenn er selber nicht einmal daran glaubt, oder? Ich bin gespannt, wie es ist, wenn er dann, gut, er war schon älter, wie er mit dem Fakt umgeht, dass er auch mal sterben muss, weil ich glaube, das macht ja dann, da kommen die Fragen automatisch auf. Und wir wissen ja von diesem Lebenssinn. Und die Frage ist, reden wir darüber? Reden wir über den Sinn von unserem Leben? Und wenn wir nicht darüber reden, dann könnte man jetzt die vier Punkte, die ich genannt habe, eigentlich retour anschauen. Jetzt kann ich es halt nicht so zeigen. He? Aber kann es sein, dass wir nicht mehr so viel darüber reden, weil wir keine Emotion mehr haben über den Zustand dieser Welt? Wie es da aussen aussieht? Über so Situationen, dass eben für Menschen das Altsein nur noch eine Einbahnstrasse ist? Kann es sein, dass wir wie die Emotion verloren haben, dass Menschen verloren gehen, ohne Gott? Der Paulus, er hat Frauen und Männer gesehen in dieser Stadt, die nach dem Bild von Gott geschaffen sind. Er hat sie kreiert, aber sie geben den Götzen die Ehre, wo doch eigentlich die Ehre Gott würde gehören. Und das hat ihn berührt, das tiefst innen bewegt. Bewegt mich das? Gott kann mit vielem auf dieser Welt ersetzt werden. Und das wird auch gemacht. Ist das etwas, das mich berührt? Berührt es mich emotional? Und wenn es mich emotional nicht berührt, schaue ich dann an? Mache ich mir ein Bild von dem, was passiert in dieser Welt? Bei Paulus war es so, dass ich ein Bild gemacht habe, dass ich emotional bewegt habe und dass er geredet hat. Es war aber nicht so, dass dann massenhaft Leute einmal dort in Athen plötzlich davon glauben wegen dem. Aber es hat ein paar gegeben. Und wir lesen am Schluss von dieser Rede, steht, damit verließ Paulus die Versammlung. Doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, ein Ratsmitglied, und eine Frau mit dem Namen Damaris. und andere mehr. Genau. Es hat also Leute gegeben aus diesem Rat, sogar Gelehrte, Studierte, und die haben sich berühren lassen von dem. Die haben sich auf Gott einlassen lassen. Die haben sich rufen lassen. Und ich glaube, das dürfen auch wir erleben, heute noch. Das ist nicht einfach Geschichte von Paulus, das darf auch unsere Geschichte sein. Und ich möchte jetzt beten zum Schluss, dass wir lernen, eben mit diesen offenen Augen durch unsere Welt zu gehen, mit unseren Mitmenschen unterwegs zu sein. Dass wir aber auch ein Herz und eine Seele haben, die sich emotional berühren lässt, weil ich glaube, das brauchen wir auch, dass es etwas auslöst in uns, damit wir nachher auch reden können, zur Tat schreiten und nicht einfach kopflos, sondern dort, wo es dran ist, dort, wo Gott die Tür auftut, dort, wo wir merken, ah, da ist eine Brücke, und dass wir die Brücke nachher auch nutzen und sagen, mal, ich wage es, ich mache einen Schritt und ich weise jetzt die Leute auf Gott hin, weil es mir gerade vor die Füße gelegt wird. Ich nutze die Chance. Ich bete. Jesus, ich möchte dir alle Ehre geben. Ich möchte dir danken für die Geschichte von Paulus, die wir aufgeschrieben haben in der Bibel. So ein Geschenk. Wie er vorgegangen ist in Athen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch in unserem Alltag. Dass wir nicht überheblich sind als Christen. Das Gefühl haben, wir wissen es und wir bringen jetzt das Richtige. Sondern, dass wir lernen, die Augen aufzutun. Zu sehen, wo du schon am Werk bist. Dass wir dürfen emotional berührt werden, auch dort, wo Menschen einfach dich links liegen lassen. Wo sie andere Sachen mehr verehren als dich, Herr. Und dass du uns auch die richtigen Worte zur rechten Zeit schenkst. Dass wenn wir dürfen entdecken, da gibt es eine Brücke zu einem Herz, dass wir die Brücke überschritten, dass wir die nutzen und uns lassen brauchen lassen von dir, durch die gute Geist, wo uns das Wort gibt zur rechten Zeit und dass du uns dort auch mutig machst. Danke vielmals. Amen.